Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von DRS1 und dem Diogenes Verlag.
Willkommen zu unserer wöchentlichen Sendung rund um Bücher und Autoren. Am Mikrofon Mike Lamar. Meine Oma ist in einem KZ umgekommen. Ein Satz, der auch Ihnen unter die Haut dürfte gehen. Er steht am Anfang von der Erzählung «Familie Salzmann», einem neuen Buch vom österreichischen Autor Erich Hackl. Das Besondere daran, der Untertitel «Eine Erzählung aus unserer Mitte» deutet es schon an. Diese Erzählung geht auf wahre Ereignisse zurück. Esther Schneider, DRS1 Literaturredaktorin, Sie haben nicht nur das Buch gelesen, sondern auch mit dem Autor Erich Hackl können reden, und zwar anlässlich von einer Lesung in Zürich im Theater Neumärt. «Meine Oma ist in einem KZ umgekommen». Bei dem Satz nehme ich an, geht es um die Geschichte von einer jüdischen Familie, oder?
Nein, aber mit dem Namen Salzmann könnte das natürlich durchaus sein. Aber hier in dieser Geschichte geht es jetzt um Leute, die wegen ihrer politischen Gesinnung verfolgt worden sind. Ich kann vielleicht die Geschichte ganz kurz umreissen. Die Oma, die im KZ umkommt, heisst Juliana Salzmann und ist die Frau vom Kommunist Hugo Salzmann. Juliana ist 1933, wo der Hitler an die Macht kam, ist, mit ihrem Mann und Baby Hugo Junior auf Paris geflüchtet. Und dort hat die Familie im Versteckten gelebt. Und der Hugo und Juliana Salzmann sind dann aber beide Anfang der 40er Jahre von der Gestapo entdeckt und verhaftet worden. Und der Hugo Junior, damals etwa 9-jährig, ist mit Hilfe von Bekannten aus der Schweiz zu seiner Tante auf Österreich gekommen. Die Mutter Juliana ist Ende 1944 in einem Konzentrationslager dann gestorben. Der Vater hat überlebt. Und interessant ist jetzt, dass die Geschichte Folgen hat. Also nicht nur für den Sohn, der sehr eine schwierige Kindheit hatte nachher dann, sondern auch für den Enkel. Mit dem Enkel fängt die Geschichte nämlich an. Er erzählt eben einem Freund, dass seine Oma im KZ gestorben ist. Und auf das aber kommt eine ganz böse Geschichte ins Rollen, die ich jetzt aber nicht verrate. Und mit dem Enkel hört die Geschichte dann auch wieder auf.
Familie Salzmann ist also eine wahre Geschichte, eine bewegende Geschichte. Auch wie ist jetzt aus dieser Geschichte von einer Familie ein Roman oder besser gesagt eine Erzählung geworden?
Das hängt mit dem Autor, Erich Hackl, zusammen. Erich Hackl ist nämlich ein Schriftsteller, der immer Geschichten schreibt, die auf wahre Fälle zurückgehen, also Fälle, die wirklich passiert sind. Und eines Tages, so hat er mir an der Lesung erzählt, hat er ein Telefon bekommen.
Naja, gekommen bin ich auf die Geschichte durch einen der Helden, der Protagonisten der Geschichte. Das ist ja eine Geschichte über drei Generationen, und aus der mittleren Generation, Hugo Salzmann, Hugo Junior müsste man sagen, weil sein Vater auch Hugo hieß, der ist vor vielleicht 8 Jahren auf mich zugekommen, nachdem er eine andere Erzählung von mir gelesen hatte und das Gefühl hatte, in dieser anderen, es ging damals um die Hochzeit von Auschwitz, wird etwas verhandelt, was auch in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, und hat mir eben ja vor allem die Geschichte anfangs seiner Mutter erzählt. Das war ihm die wichtigste, und da war über lange Jahre ein loser Kontakt. Er lebt in Graz, also im südlichen Teil Österreichs, und jedes Mal, wenn ich nach Graz gekommen bin, haben wir uns zusammengesetzt, und sukzessive bin ich dann nur mehr wegen ihm nach Graz gefahren, und dann ist das Material gewachsen. Und so.
Also Sie sagen es jetzt, das Material ist gewachsen, also das braucht eine lange Zeit, wenn so eine Geschichte an Sie herantritt, jetzt durch, ich nehme an, ein Telefon von Hugo Salzmann, und dann muss sich das entwickeln. Ganz langsam und sachte.
Na gut, aufgrund meines geringen Selbstvertrauens, ich weiß ja nicht, ob ich die Geschichte dann auch bewältige. Mhm, ja. Und es ist ja auch auf der anderen Seite mit einer bestimmten Hoffnung verbunden, dass daraus was wird, dass derjenige, dem er die Geschichte anvertraut, damit auch nicht sorglos umgeht. Das ist diese Verantwortung, die ich habe, und da habe ich eben auch lange Zeit, sagen wir mal so, jetzt keine Hoffnungen machen wollen und machen können. Und das Zweite ist, dass diese Arbeiten nicht nur jetzt bei der Familie Salzmann auch immer Freundschaftsarbeiten sind. Das heißt, aus dem Verhältnis der Protagonisten und des Autors ergibt sich so etwas wie Freundschaft im besten Fall, und auch diese Freundschaft braucht diese Sachtheit.
Gab es da einen Moment, wo Sie sagten, ja, ich mache es. Also so wie ein Schlüsselmoment. Sie haben ja gesagt, immer, man muss zuerst schauen, ob das wirklich eine Geschichte ist, die Sie dann umsetzen können. Wann war da der Moment, wo Sie dachten, ja, das mache ich?
Ja, der Moment, an den könnte ich mich jetzt nicht erinnern, aber das andere, aber es gab in diesem Fall ein anderes Problem, nämlich während des Schreibens gibt es normalerweise den Punkt, wo man sagt, ja, das schaffe ich. Und ich habe eigentlich bis zuletzt dieses Gefühl nicht gehabt.
Bis zuletzt?
Es gab immer wieder in den verschiedenen Etappen dieser Biografien Schwierigkeiten, wo ich eigentlich nicht gewusst habe, wie ich sie bewältigen kann.
Der Erich Hackl, eben, der tönt hier an, er schreibt lang an diesen Geschichten, es ist manchmal schwierig, weil er eben wirklich jedes Detail genau recherchiert, nachfragt, prüft und er sucht nach Material in verschiedenen Archiven, er hat auch mit Zeitzeugen oder eben mit Nachkommen, weil für ihn eben alle Fakten stimmen müssen.
Also er geht sehr akribisch vor. Was ist aber, wenn er bei seinen Recherchen nicht weiterkommt, weil er keine Quellen mehr findet für etwas, was er möchte erzählen? Oder die Leute haben ja das, was sie erlebt haben oder das, was passiert ist, je nachdem nicht aufgeschrieben?
Genau, in dem Moment lässt er dann seine Fantasie spielen. Es ist ja ein Roman, aber, und das finde ich eben noch speziell, er sagt dann immer sehr genau, dass das von ihm ist. Also zum Beispiel, es hat ein schönes Beispiel, wo er beschreibt, wie sich der Hugo und Juliana kennengelernt haben. Dort erfindet er sozusagen zwei Versionen von einer Liebesgeschichte. Und das tönt dann so: Vielleicht liefen sie einander auf der Nahebrücke über den Weg an einem ungewöhnlich milden Abend Ende Oktober 1931. Oder dann sagt er, kann sein, ihm gefiel, dass sie sich nicht plusterte wie andere Frauen, die er kennengelernt hatte und so weiter. Eben, kann sein, vielleicht, da deutet er eben an, dass er es nicht weiß, aber dass er eben Fantasien entwickelt dazu. Und trotzdem sein Roman ist eigentlich eine Art eine Chronik. Aber, wie man jetzt das eben gehört hat, er schreibt in einer Sprache, die auch sehr viel Atmosphärisches aus selber Zeit überbringt.
Gibt es noch weitere Beispiele dafür?
Ja, es hat eine sehr eindrückliche Passage, wo er beschreibt, wie das Ehepaar Salzmann mit ihrem Sohn im Versteck zu Paris gelebt hat.
Im Haus, das mit Emigranten, vor allem aus Spanien, Italien, auch Portugal, überbelegt war, wand sich eine schmale Stiege hinauf in den dritten Stock, auf dem ein offener Gang um den finsteren Innenhof lief. Von ihm ging die Tür zur Kammer ab, in der sie schliefen, zu dritt auf einem eisernen Gestell, das sich tagsüber hochklappen und mit einem Haken an der Wand festmachen ließ. Wanzen, die sich nachts über die Schlafenden hermachten. Sein Vater nahm ein Stück Zeitungspapier, zündete es an und brannte das Ungeziefer von den Wänden, schichtweise, von unten nach oben. Aber das hat nichts geholfen. Am nächsten Tag war wieder welches da, und ich war schon ganz zerbissen, aufgekratzt. Es war entsetzlich. Entsetzlich wie der Abtritt, in einem Verschlag neben dem Gang, ein Loch im Boden, das die meiste Zeit verstopft war. Dann stand die Scheiße knöcheltief, und mehr als einmal rutschte Hugo aus und fiel der Länge nach hin. Er zitterte vor Kälte, während ihn die Mutter unter der Wasserpumpe im Hof säuberte. Der Hunger war nicht loszukriegen. Oft gingen Vater und Sohn abends auch hinunter auf die Straße und stierten in den Mülleimern. Juliana schabte den Schmutz vom harten Brot, das sie dort gefunden hatten, schnitt es in Scheiben, behutsam, damit es nicht zerbröselte, träufelte Öl darauf, bestreute die Scheiben mit kleingehacktem Knoblauch und erhitzte sie auf der Herdplatte. Kleines Glück, das Hugo noch heute zu erschnuppern meint.
Tönt tatsächlich ungeheuer anschaulich. Sie hören dir das eins mit dem Buchzeichen, heute mit dem Roman «Familie Salzmann» von Erich Hackl. Und daraus haben wir gerade eine kurze Passage gehört vom Ehepaar Salzmann, wo sich in den 30er Jahren, wie gesagt, in Paris vor der Gestapo versteckt hat. Esther Schneider, Sie haben es gesagt, der Erich Hackl greift immer wieder Fälle auf, die effektiv passiert sind. Warum macht er das?
Er hat sich ein bisschen auf das spezialisiert, dass er eben historische Stoffe aufgreift und in Geschichten umwandelt. Ich denke, er versteht sich in einer Art als Chronist, der auf literarische Art versucht zu dokumentieren, was Leute erlebt haben, also Leute, die verfolgt und umgebracht worden sind. Und das interessiert ihn. Er will wissen, was hat sie angetrieben, dass sie sich zum Beispiel gegen ein Unrechtsregime gewehrt haben. Es ist ja vor allem die Zeit vom Faschismus, also vom Naziregime, die ihn interessiert. Ich habe ihn auf das angesprochen und wollte wissen, eben dann diesen Leuten ein Denkmal setzen, dass ihre Zivilcourage, ihre Mut, dass das nicht vergessen geht. Und da hat er Folgendes gesagt.
Jetzt liegt es für mich auf der Hand, dass solchen Leuten von vornherein nicht nur mein Interesse, sondern meine Zuneigung gilt. Also das kann ich nicht, das würde mir jetzt schwerfallen, das jetzt zu erklären. Eigentlich gefallen mir solche Menschen einfach so. Und dann ist es natürlich auch, das Zweite ist dann die Empörung über das, was sie erleiden mussten und was ihnen angetan wurde. Also das sind die beiden Seiten, aus denen sich sozusagen dieses Interesse speist.
Ist es auch so, dass Sie diesen Leuten eine Art, eine Plattform geben, dass man ihr gedenkt?
Schon, aber mit dem Vergessen stimmt es insofern nicht, weil wenn man gegen das Vergessen von jemandem antritt, muss der mal vergessen sein. Und ich wage zu bezweifeln, dass diese Familie Salzmann jemals vergessen war. Sie war unbekannt eigentlich. Sie kommen ja nicht vor, es gibt sie nicht. Also wenn vergessen, könnte man sagen, vielleicht im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis, obwohl ich gesehen habe, auch da nicht. In Bad Kreuznach ist der Hugo Salzmann, da erzählen die Leute dann schon Anekdoten, die Älteren, wenn man wie in meinem Fall jetzt eine Lesung dort hat, dann daraus vorliest, dann kommen sie auch.
Da kommen ältere Leute, ja, und die kommen dann zu Ihnen und sagen, ja, ich habe ihn auch noch gekannt.
Nein, nicht nur zu mir, die stehen dann auf im Publikum und fangen an, sozusagen irgendwelche kleinen Episoden und Anekdoten aus seinem Leben zu erzählen. Da war schon eine charismatische Figur. Ja? Aber darüber hinaus, ich meine, da kommen in Geschichtsbüchern kaum vor. Aber ich will sagen, sozusagen, vielleicht würden mich jetzt prominentere Leute nicht besonders interessieren, wenn ich sage, die kennt man sowieso oder das können, da haben wir schon andere darüber geschrieben.
Es geht also um Erich Hackl tatsächlich darum, den unbekannten Helden ein literarisches Denkmal zu setzen. Da tauchen wir doch noch ein bisschen tiefer in die Geschichte. Wir haben vorhin gehört, wie das Ehepaar Salzmann sich zu Paris vor der Gestapo versteckt, wie man dort gelebt hat. Was ist denn weiter passiert? Also ich muss vielleicht nochmal betonen, es ist wirklich passiert.
Ja, die Geschichte geht dann auch gar nicht gut weiter. Die Gestapo entdeckt nämlich Salzmanns und verhaftet sie, zuerst der Vater, nachher dann auch die Mutter. Ein sehr dramatischer Moment in der Erzählung von Erich Hackl.
Es ist so, dass zuerst der Vater verschwindet, der wird von französischer Polizei abgeholt am Tag der Generalmobilmachung und kommt dann in eins der schwersten Internierungslager für Emigranten in Frankreich, Le Vernet, und wird dann über Castres ausgeliefert an die Gestapo, als Deutschland bereits über Frankreich hergefallen ist. Die Mutter mit dem kleinen Hugo ist in der Illegalität im Untergrund in Paris noch, nicht versucht zuerst zu fliehen, muss dann umkehren und so weiter. Und dann eines Tages, und Hugo, was für ihn sehr schmerzhaft ist, erinnert nicht diesen letzten Moment des Beisammenseins mit seiner Mutter. Sie wird ihm ja natürlich nicht, auch nicht gesagt haben, dass das sich jetzt stellen wird. Mhm. Und er wird dann untergebracht, vor allem dann bei einer französischen Familie, vermutlich Genossen, Auswahl von Paris. Es wird auch geschildert, das ist für ihn auch grauenhaft in Erinnerung geblieben, fast ein negatives Erleben. Und das heißt, er war psychisch und physisch eigentlich völlig kaputt, als er da von einer deutschen Rotkreuzschwester ist er dann über endlose Stationen von Frankreich dann in die Steiermark gebracht wird. Nicht?
Das ist sehr ein trauriger Moment in diesem Buch, und es gibt aber dann doch, wird es wieder ein bisschen fröhlicher, nämlich in dieser Steiermark nimmt ihn dann seine Tante Ernestine auf, das ist die Schwester von der Juliana, und bei ihr findet er dann ein neues Zuhause. Aber in welchem Zustand, dass er dort ankommt, das ist auch eine der eindrücklichen Szenen im Buch.
Es war ein kalter Tag, an dem Hugo in Steins eintraf. Und richtig warm wurde ihm auch in der Küche nicht, obwohl hier immerhin ein Ofen stand, Sparherd mit zwei Backrohren, aus denen es nach gedörrten Apfelspalten duftete. Aber der Bretterboden war direkt über der gestampften Erde verlegt worden. Aus Geldnot oder Geiz hatten die Gemeindevertreter seinerzeit darauf verzichtet, einen Keller ausheben oder auch nur ein Fundament betonieren zu lassen. Deshalb zog es von unten her, und die Ritzen zwischen den Dielen füllten sich immer wieder mit Erde, die Ernestine einmal die Woche mühsam wegkratzte. Ich stelle mir vor, wie erschrocken sie war über Hugos seelische und körperliche Verfassung, dass sie sich aber nichts anmerken ließ. Sie zog ihn an sich, wann immer ihr danach war, redete munter drauf los, und mit der Zeit entlockte sie ihm sogar die eine oder andere einsilbige Antwort. Den ersten vollständigen Satz bildete er nach 4 oder 5 Tagen, wobei er auf das Kreuz über der Küchentür zeigte und mit rauer Stimme, als müsse er das Sprechen mühsam erlernen, fragte: »Was hängt denn da für ein Mann drauf?« Da ahnte Ernestine, dass es nicht leicht sein würde, sich mit ihm gegen die ewig frömmelnde, zugleich martialisch gestimmte Dorfgemeinschaft zu behaupten. Er war Bettnässer geworden, was sie nicht weiter bekümmerte. »Müssen wir halt öfter waschen«, sagte sie zu ihm, während sie gemeinsam das Bett frisch bezogen, in dem er nachts schlief, unter einer schweren Tuchend und mit einem im Backrohr erwärmten, mit einem alten Unterhemd umwickelten Ziegelstein bei seinen Füßen. Aber dauerhafter war die Wärme, die Ernestine ihm gab, wenn sie noch eine Weile duldete, dass er sich an sie schmiegte. War er eingeschlafen, schob sie ihn sanft hinüber auf die Seite ihres Mannes Peter, die verwaist war, weil dieser bald nach Kriegsbeginn zur Wehrmacht eingezogen worden war und seither, gegen seinen Willen, weit in Europa herumkam. Vielmehr als das Bettnässen beunruhigten sie die juckenden roten Flecken auf Hugos Haut, die wenige Tage nach seiner Ankunft auftraten, und die fauligen, von Karies zerfressenen Zähne. Wegen der Flecken schrieb sie ihrer Schwester, die ihr antwortete, Hugo habe schon in Paris unter ihnen gelitten, infolge der Großstadtluft, die er schlecht vertragen habe, bei seinen Aufenthalten in der Schweiz seien sie jedes Mal verschwunden. Dass der Ausschlag nun wiedergekommen sei, liege wohl am Ortswechsel und an der ungewohnten Nahrung. Gib ihm viel Gemüse, rohen Salat, wenn es wieder gibt, rohe Karotten und keine so scharfen Speisen. Aber du kochst doch wie unsere Mutter, und das war sehr gut. Liebe Tinnerl, sei nur nicht ängstlich, es wird schon gut gehen. Ich bin ganz ruhig, denn ich weiß, dass Hugo es bei dir gut hat und in der herrlichen Natur ganz gesund wird.
Das Kind, der Hugo Junior, der da so traumatisiert ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eben auch die Person, wo am Autor Erich Hackl im Alter sozusagen die Geschichte erzählt.
Genau, das ist so. Und der Erich Hackl hat noch ganz einen interessanten Punkt erwähnt, der jetzt vorhin auch ganz kurz angetupft worden ist im letzten Abschnitt. Der Hugo Junior hat ihm nämlich erzählt, etwas erzählt, was mit der Schweiz zu tun hat. Im Köfferli, wo der Bub dabei hatte, wo er bei der Tante nachgekommen ist, sind ein paar Schweizer Adressen aufgeführt gewesen. Es sind Namen von Schweizer Männern und Frauen, die den Salzmanns geholfen haben. Und im Buch werden die Namen alle wirklich mit Vornamen, Nachnamen, Adressen aufgeführt. Etwas, was Erich Hackl ganz enorm wichtig ist.
Erstmal ist es eine Hommage an diese Leute. Ich habe ja geschrieben, dass Hugo diese Namen in seinem Adressbuch noch hat. Es ist sozusagen, sind das Leute, die einfach da erstmal mit Mut auch, nehme ich mal an, und damit großer Barmherzigkeit geholfen haben. Und das ist ihnen hoch anzurechnen. Das ist das Mindeste, dass man da sie nennt. Und wenn es die Adresse auch gibt, dann soll die Adresse auch dort stehen, finde ich. Nicht? Dann ist es noch genauer und unverwechselbar. Es ist Nächstenliebe und es ist Solidarität, die zusammenkommt. Und in einem Fall ist es sozusagen eine Mischung, wo das eine überwiegt, im anderen das andere. Eben eine von diesen Schweizerinnen, Martha Knobel, von denen nur die Adresse geblieben ist, die ist mir natürlich immer wieder in den Briefen begegnet, auch die Hugo aufbewahrt hat. Die hat also auch Pakete, auch zum Geburtstag oder zu Weihnachten, Pakete aus der Schweiz geschickt. Ja? Und auch einen Briefwechsel gehabt mit seiner Tante. Also ich habe mich dann oft gefragt, wer war diese Frau sozusagen? Ja?
Aber es gab keine Nachkommen, die sich vielleicht gemeldet haben auf dieses Buch. Also wenn die Namen und die Adresse da sind, könnte ja sein, dass sich dann jemand von diesen Leuten gemeldet hätte.
Ja, das war schon eine heimliche Absicht, aber das ist nicht gekommen. Und es könnte auch sein, dass die keine Kinder hatten. Das bei der Tante Knobel könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ja.
Aber Sie haben niemanden kennengelernt jetzt von all diesen Namen jetzt hier in der Schweiz?
Es gibt einen Kontakt, der durch die Lektüre des Buches zustande gekommen ist, ein neuerlicher Kontakt mit einer Tochter dieses Ehepaares Scheu, die in hochbetagt in London lebt, mit Hugo Salzmann in Graz.
Sie haben ja Einblick gehabt in sehr intime Dokumente, also Briefe, Sie haben Briefe gelesen. Da kommt man ja wirklich sehr nahe an solche Leute heran. Da hat man auch eine Verantwortung diesen Leuten gegenüber, wenn man so viele Details aus dem Leben, die sehr persönlich sind, erfährt.
Ja, natürlich. Also vor allem, weil ich glaube, dass man dieser Verantwortung gerecht werden kann, indem man nichts verschweigt und gleichzeitig doch in der Art des Schreibens so einen Mantel der Diskretion doch auch über die Personen legt.
Der Erich Hackl nennt also, wir haben es gehört, die Namen von diesen Leuten, die den Salzmanns geholfen haben. Die Namen auch von Schweizerinnen und Schweizer. Ich nehme an, er erzählt auch, wie die konkret geholfen haben, oder?
Ja, ich habe noch ein Beispiel von einer Familie, wo der Hugo Salzmann noch in Deutschland versteckt hat, wo die Gestapo hinter ihm her war. Und die Familie, die hat sehr viel Mut gebraucht, hat da viel gewagt, dass sie ihn versteckt hat. Wäre es rausgekommen, dann wäre nämlich sie selber auch dran gekommen.
Salzmann stand oder hockte in der Mansarde der Familie Kreuz, im Winkel neben der Dachschräge, und kämpfte gegen das Verlangen an, einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Für den Bruchteil einer Sekunde nur, um zu sehen, wo sie gerade hielten. Wie viele von ihnen. Ob sie schon an der Haustür waren oder gegenüber. Hundegebell und Pferdegetrappel von der berittenen SA, das besonders unheilvoll tönte. Sich nicht zu rühren, erschien ihm wie Verrat. Schmerzhaft auch die Angst der alten Frau, Heinrichs Schwiegermutter, die stöhnte. Oh Gott, wenn man sie hier findet, ist alles aus. Für ihre Tochter, ihren Enkel, ihren Schwiegersohn, für sie. Und wäre doch nie auf den Gedanken gekommen, ihn auszuliefern.
Also die Leute, die haben zu selber eine Zeit wirklich viel Mut gebraucht. Die Leute sind auch über sich selber rausgewachsen. Und ich glaube, das ist auch das, was Erich Hackl eben interessiert.
Und er setzt sich, wie gehört, immer mit Stoffen auseinander, die sozusagen geschichtlich sind. Hat er auch erzählt, warum er immer wieder zurückgeht in der Geschichte mit seinen Romanen?
Ja, er sagt eben, dass wir alle sehr stark geprägt sind so durch die nähere Geschichte. Das hat er noch sehr schön dann erklärt, wieso.
Ja, weil ich davon ausgehe, dass wir immer noch in einer Epoche leben, zu der auch die Zeit der großen sozialen Kämpfe und auch der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts gehören. Ich zumindest, ganz deutlich. Ich bin 1954 geboren. Man geht immer davon aus, dass jeder Mensch mehr oder weniger das ist, sozusagen, oder in seinem Gedächtnis das gespeichert hat, was seine Großeltern noch erlebt haben. Davon können wir ausgehen. Na gut, dann umfasst also sozusagen mein Leben eigentlich schon den größeren Teil des 20. Jahrhunderts, inklusive vor allem dieser Geschichte der Revolutionen und der Konterrevolutionen sozusagen. Ja?
Haben Sie mit Ihren Eltern und Großeltern über diese Zeit des Nationalsozialismus gesprochen?
Ja, eigentlich dauernd, würde ich sagen. Also als Kind und als Jugendliche war das zentrale Thema, natürlich. Also ich kann in der Hinsicht eigentlich auch meinen Altersgenossen oder auch den Jüngeren in Österreich zumal nicht folgen. Also gerade in den Schriftstellern ist das sozusagen ein Topos, dass das über das Schweigen der Vätergeneration oder so, ja, der Elterngeneration. Und ich kann das also in meiner Familie nicht sagen. Ich glaube, es hängt auch davon ab, was die Kinder müssen auch ein bisschen die Eltern erziehen oder die Eltern nicht in Ruhe lassen. Und sie müssen sozusagen
Fragen.
Ja, Fragen. Und ich meine, irgendwie machen das vielleicht andere nicht. Aber ich kann diese Erfahrung auch nicht teilen bezüglich meines Umfelds. Also wenn ich jetzt denke, ich bin in so einer Stadtransiedlung, einer Arbeiterstadt, kleinen Arbeiterstadt Steyr aufgewachsen. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass bei den Nachbarn sozusagen, dass das ein ständiges Thema war. Nicht nur jetzt die Zeit eben des Nationalsozialismus und der Niederlage der Arbeiterbewegung, sondern schon vorher in Österreich haben wir den Einschnitt, dass wir ein paar Jahre vorher bereits die Zerstörung der Demokratie erleben mussten und durch das Dollfuss-Regime und dann auch noch die Niederlage der Arbeiter im Februar 1934, also auch das, und das ist speziell in meiner Geburtsstadt, war das also ein großes Thema, weil da gab es ein paar Tage lang erbitterte Kämpfe. Also auch das war eigentlich präsent. Und wenn es nicht präsent war, war es in der Ausenz präsent. Man merkt da auch, wenn über etwas nicht geredet wird. Mhm. Ja? Also ich habe da von dem eine offenbar gegenläufige Erinnerung und eine gegenläufige Erfahrung.
Können Sie sich noch erinnern, wann und in welchem Alter bei Ihnen diese Fragen aufgetaucht sind, die Sie ja dann Ihren Eltern gestellt haben und Ihren Großeltern?
Das kann ich deshalb nicht, weil es hat ja damit begonnen, dass meine Eltern ihr Leben lang einander befragt haben nach ihrer Kindheit. Die sind beide nicht dort aufgewachsen, wo ich aufgewachsen bin, in Steyr, sondern bei ein paar, nicht viele Kilometer weiter nördlich, in einem sehr sozial, sehr schwachen Gebiet. Das könnte man sozusagen von der sozialen Situation etwas vergleichen mit der Südsteiermark im Müllviertel, mit dem Unterschied, dass es im Müllviertel freie Bauern gab. Die waren zwar verschuldet und elendig dran, aber die Bauernkriege hatten da einen bestimmten Erfolg. Und die sind dort aufgewachsen, in zwei Dörfern sehr nahe. Und mein Vater ist aufgrund seiner Schulausbildung früher weggekommen. Aber irgendwie haben die ständig sich einander befragt, was mit dem Bauern und was mit dem und was mit der und so weiter. Ja? Und erinnerst du dich noch und weißt du noch? Also für uns Kinder war das irgendwie eine sehr spannende Sache.
den Erich Hackel, der immer wieder wahre Fälle beschreibt, berührende Einzelschicksal in seinen Romanen. Den neuesten haben wir Ihnen heute vorgestellt, Familie Salzmann, eine Erzählung aus unserer Mitte. Unsere Literaturredaktorin Esther Schneider hat mit dem österreichischen Autor geredet, und zwar im Rahmen von einer Lesung, die DRS1 zusammen mit dem Diogenes Verlag veranstaltet hat. Bilder von dem Anlass finden Sie auf drs1.ch im Internet. Da sehen Sie auch, dass der Erich Hackel mit seiner randlosen Brille irgendwie wie ein richtiger Literat aussieht. Falls Sie jetzt denken, doch, das Buch würde mich noch interessieren, wir haben 10 Exemplare für die und drinnen, wo die folgende Frage beantworten können. In welcher Stadt hat sich die Familie Salzmann in diesem Buch vor der Gestapo versteckt? Wir haben es mehrfach gesagt. Schreiben Sie den Namen von selber Stadt einfach auf eine Postkarte und schicken Sie die an Literatur DRS 1, Postfach 8052 Zürich. Literatur DRS 1, Postfach 8052 Zürich, oder dann per E-Mail an literatur@drs1.ch. literatur@drs1.ch. Zu gewinnen, wie gesagt, so ein Buch Familie Salzmann. Ich wünsche Ihnen viel Glück.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.